Wie oft habe ich diese Geschichte in den letzten 2 Wochen erzählt? Es war eine großartige Zeit, immer wieder ganz unterschiedliche Menschen durch den Ostergarten durchzuführen und immer wieder diese Geschichte neu zu erleben. Ich habe immer wieder gesagt, also es ist ja mir ja bewusst, dass ich den meisten gar nicht viel Neues erzählt habe. Es waren einige dabei, vor allem kleinere Kinder, die zum Teil noch gar nicht so viel wussten über die Ostergeschichte, aber den meisten ist es doch irgendwie vertraut, dieser Inhalt. Und es ging ja letztlich auch gar nicht darum, Leute über irgendwas zu informieren, das sie nicht wissen. Um Informationen ging es uns am allerwenigsten. Ich habe von Anfang an gesagt, wir machen ja kein Ostermuseum. Sondern es ging darum, diese Geschichte wieder neu zum Leben zu erwecken. Die Geschichten unseres Glaubens, die leben davon, dass wir sie immer und immer wieder erzählen. Dass wir selber immer wieder uns hineinversetzen, immer wieder diese Geschichten miterleben und uns berühren lassen von Gottes Heiligen Geist. Und da hilft natürlich so ein Ostergarten, wenn diese Geschichte neu auflebt und wenn man dann so durch die Woche durchgeht, bis hin zum Kreuz, beeindruckend, dann auch zu sehen, wie viel Liebe Gott uns zeigt, dass er seinen Sohn für uns gibt, der unsere Schuld dort trägt und für uns dort am Kreuz stirbt. Aber unvergesslich wird mir bleiben, und das habe ich ganz, ganz oft dann zitiert in weiteren Führungen, die Aussage von ein paar Kindern in einer der ersten Führungen, wo ich Kindergartenkinder dabei habe. Ihr wisst ja, die Kinder, die sagen, was sie denken. Und wenn dann am Kreuz, trotz des Steins, den man ablegen kann und dieser Befreiung, die da auch drin steckt, dann ein Kind sagt, das ist aber eine blöde Geschichte. Dann denke ich, naja, eigentlich hat er ja recht. Was für eine blöde Geschichte, wenn am Schluss der Sohn Gottes unschuldig am Kreuz sterben muss. Und ich bin mir sicher, die Jünger, die hätten das am Karfreitag alle unterschrieben, diesen Satz. Was für eine blöde Geschichte. Ich bin mir auch sicher, die Jünger, die haben bis zum Schluss gehofft, dass da noch irgendwas passiert. Da kann man sich ja manches vorstellen, da gab es ja auch so Sachen. Wenn der wirklich der Sohn Gottes ist, das haben andere schon gespottet, dann müsste er doch vom Kreuz runtersteigen können. Dann müsste er doch Legionen von Engeln herrufen können, die dann jetzt alle seine Feinde besiegen. Dann müsste der doch nicht am Kreuz sein Leben lassen. Völlig unverständlich zu dieser Zeit. Und dann stirbt dieser Jesus. Es passiert halt nichts. Es gibt kein Happy End an dieser Stelle. Der Jesus wird vom Kreuz abgenommen, wird ins Grab gelegt. Das Grab wird verschlossen mit einem Stein und das hat was wirklich Endgültiges. Das habe ich immer wieder auch bemerkt, wenn wir dann vor diesem Grab da unten standen. Dieser große Grabstein, Deckel zu, Ende, aus, fertig, tot. Es gibt nichts mehr zu erzählen. Es gibt kein Happy End. In dieser Stimmung muss man sich den Weg nach Emmaus vorstellen. Diese Menschen, die hier unterwegs sind und die einfach nur fertig sind. Die das nicht verstehen, was hier passiert. In dieser Stimmung findet Ostern statt. Also ich habe das im Ostergarten immer wieder gesehen. Da wissen ja alle schon, wie die Geschichte weitergeht. Und wenn wir dann vom Kreuz rübergegangen sind zum Grab, habe ich das immer wieder betont. Ihr dürft euch nicht vorstellen, dass diese Frauen am Ostermorgen zum Grab gehen, weil die irgendwie denken, die Geschichte geht noch weiter. Die sind einfach nur traurig und entsetzt und die wissen gar nicht, wie sie mit dieser Situation umgehen können. Und die haben höchstens noch die Hoffnung, dass nochmal ein Besuch am Grab ihnen irgendwie, irgendwann helfen wird, mit dieser Situation fertig zu werden. Die Vorstellung, dass da noch was passieren könnte, die gibt es nicht. Das ist einfach nur tot und trostlos und ohne Hoffnung. Und in diese Situation bricht dann Ostern und Auferstehung hinein. Und da könnt ihr euch vorstellen, wie diese Männer unterwegs waren nach Emmaus. Wie dieses Gespräch stattfindet. Weißt du denn nicht, was passiert ist? Wir hatten unsere ganze Hoffnung auf diesen Jesus gesetzt. Wir dachten wirklich, das ist der von Gott Auserwählte. Wir haben alles auf eine Karte gesetzt. Wir haben zum Teil unsere Familien zurückgelassen, unsere Existenz zurückgelassen. Wir haben geglaubt, wir haben gesehen, was Gott durch diesen Mann tut. Es war so begeisternd, es war eine Aufbruchstimmung. Wir dachten, jetzt kommt Gott und richtet sein Reich auf. Und dann das. Wir wissen einfach nimmer, was uns geschieht. Und dann die Geschichte mit den Frauen. Sie hielten es für leeres Gerede, heißt es in der neuen Genfer Übersetzung. Muss natürlich in der die damalige auch Gesellschaft verstehen, wo das ja nochmal ein ganz anderer Zusammenhang auch war, wo grundsätzlich man dachte, naja, die Frauen, die sind ungebildet, die waren nicht in der Schule, die wissen doch nicht viel vom Leben. Vor Gericht hat das Zeugnis einer Frau deutlich weniger gezählt als das Zeugnis eines Mannes. Das muss man heute gar nicht nachvollziehen können. Das muss man einfach nur feststellen, das war damals so. Und ich bin froh, dass es heute anders ist. Ja? Aber das ist einfach die Situation. Wenn da irgendwelche Frauen kommen und eine Geschichte erzählen, na, da denkt sich mancher, naja, Frauen halt, die erzählen manches. Ne? Die wissen es halt nicht besser. Also da dringt auch die ganze Bitterkeit mit rein. Was soll jetzt noch dieses Gerede? Das macht's doch alles bloß noch schlimmer. Stell dir vor, jetzt weckt da tatsächlich jemand Hoffnung. Und jetzt gehen wir da tatsächlich hin zu diesem Grab und wir denken, wow, vielleicht hat ja Gott doch noch was getan. Und dann werden wir bloß noch schlimmer enttäuscht. Lasst uns doch einfach in Ruhe mit diesen Dingen. Die haben von der Auferstehung gehört, diese Männer, die hier unterwegs sind. Aber sie sind dem Auferstandenen begegnet. Und man muss sich fragen, ob das überhaupt menschenmöglich ist, dass man die Geschichte einfach so glaubt aus diesem ganzen Erleben von Karfreitag heraus. Und ich behaupte, dass es eigentlich nur die Begegnung mit dem Auferstandenen ist, die diesen Unterschied macht. Ich weiß, wir haben da drüben am Büchertisch, den wir beim Ostergarten haben, da haben wir Bücher liegen, Beweise für die Auferstehung. Ich finde es toll, dass man darüber reden kann, dass es Dinge gibt, die mir als Christ in meinem Glauben helfen zu sagen, da gibt es schon gute Gründe auch, daran zu glauben. Aber ich denke nicht letztlich, dass Information das ist, was den Unterschied macht. Ich glaube nicht, dass die Auferstehung was ist, dass man einfach so mal rational als Mensch nehmen kann und sagen, ja okay, hat mich überzeugt, hat wahrscheinlich so stattgefunden. Das glaube ich nicht. Sonst hätten es diese Jünger können. Die waren so nahe dran. Die haben so viel gewusst aus der Schrift. Die haben so viel gehört von Jesus. Aber das reicht halt einfach nicht. Das geht über den menschlichen Verstand hinaus, was hier passiert. Und erst die Begegnung mit dem Auferstandenen, die ändert dann alles. Und das ist spannend, das mal hier zu beobachten und dann vielleicht selber neu mitzuerleben. Vers 29, da sind sie dann angekommen in Emmaus nach diesem langen Gespräch. Und Jesus will weitergehen und die beiden Jünger halten ihn zurück. Bleib doch bei uns, baten sie. Es ist schon fast Abend, der Tag geht zu Ende. Und da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Ich finde es interessant, wie Lukas das hier so in der Kürze wiedergibt. Gastfreundschaft war natürlich ein großer Wert im Nahen Osten, dass man einen Fremden einlädt in sein Haus, der vielleicht keinen Platz hat zum Übernachten. Das ist was relativ Selbstverständliches in der damaligen Kultur. Aber ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Die fragen ja gar nicht, wo der hin will. Die fragen nicht, ob er schon einen Platz hat zum Übernachten. Also die Feststellung ist nicht, oh, dieser arme Mann, der muss ja auf der Straße schlafen heute Nacht, wenn wir ihn nicht einladen. Sondern da kommt von Anfang an kommt dieser Wunsch, bleib doch bei uns. Und du merkst plötzlich, dass da auf der Straße schon was stattgefunden hat. Du merkst, dass diese Stunden, die jetzt unterwegs waren in der Unterhaltung mit diesem Mann, den sie nicht erkannt haben, dass es was gemacht hat mit diesen Jüngern. Da, wo vorher völlige Trostlosigkeit war, da keimt so langsam irgendwie wieder eine Art von Sehnsucht aus. Dieser Mann, der tut uns gut. Da verändert sich was. Das ist eine Bitte, nicht nur aus Höflichkeit und aus der Gastfreundlichkeit raus, sondern aus einer Sehnsucht raus. Jetzt in unserer hoffnungslosen Situation, da haben wir gemerkt, wir brauchen dich. Bleib doch bitte noch bei uns. Das ist dann so, wie wenn man im Ostergarten steht, in diesem dunklen Grab. Immer sehr beeindruckend, wenn man dann aus diesem Grab kommt. Und wenn dann, das ist die schönste Stelle im Ostergarten überhaupt, wenn man dann vorne steht, als Führer hat man immer das Privileg, ganz vorne zu stehen, vor diesem schwarzen Vorhang, und man den langsam auseinanderschiebt und so die ersten Zentimeter Licht reinbrechen und die Ahnung sich breit macht, da kommt noch was nach diesem Grab. Und auf dieses einbrechende Licht wird dann bald der Schritt folgen in die Weite, in das Licht, in das Leben, in die Farben, in die Fülle raus, die wir unten auch versucht haben darzustellen in unserem Auferstehungsraum. Da bricht dann auf einmal die Hoffnung hinein in das Dunkel und verändert alles. Diese Männer, die stehen noch an diesem ersten Schritt, aber die Ahnung macht sich breit. Es gibt doch noch Hoffnung. Und gleich werden ihnen die Augen geöffnet werden. Gleich werden sie sehen, es ist Wahrheit, Jesus ist auferstanden. Gleich wird das passieren, was der zentrale Moment allen christlichen Glaubens ist. Jesus ist auferstanden. Dieser Schritt vom Dunkel ins Licht, der macht alles aus, was Christsein überhaupt ist. Ohne Ostern gäbe es keine Christen. Ohne Ostern wäre das Kreuz immer noch dieses schwarze, unverständliche Loch, dieses Fragezeichen, wo alle davor stehen und sie alle wundern, was ist hier passiert? Ja, wir verstehen heute das Kreuz. Wir können an Karfreitag schon erzählen, was Jesus da gemacht hat. Wir können verstehen, was es heißt, dass er sich selber opfert an unserer Stelle. Aber wir können das nur deshalb, weil es Menschen für uns aufgeschrieben haben, die diesen Moment erlebt haben, von Ostern. Der hat alles verändert. Ihre ganze Sicht auf Jesus. Wer ist dieser Jesus? Wisst ihr, bis dahin war das Jesus von Nazareth. Ein Mann, sicher von Gott gesegnet, sicher überschwänglich von Gott gebraucht. Ein Mann, der beeindruckt hat wie kein anderer. Ein Mann, wo alle sehen, auf dem liegt die Hand Gottes, durch den handelt Gott. Ein Mann, wo manche gehofft hatten, dass der sogar mehr sein könnte. Aber erst in diesem Moment wird es klar, dieser Jesus ist nicht nur Jesus von Nazareth. Er ist Jesus, der Christus, der Messias, der Verheißene. Er ist es tatsächlich. Das wird klar, als er den Tod überwunden hat. Auf einen Schlag sieht man sein ganzes Leben anders. Die Wunder, die Momente, jedes Wort, das er gesagt hat, bekommen plötzlich ganz neue Bedeutung. Da bricht ein Verständnis auf, da brechen Sinninhalte auf, die an denen vorher an allen vorbeigegangen sind. Dieser Jesus, der hier auf der Straße nach Emmaus die Bibel erklärt, der erklärt die ja nicht Leuten, die die Bibel niemals gelesen haben. Der nochmal neu erklärt, wie Gottes Verheißungen sind, der erklärt die Männern, die die in- und auswendig können. Aber erst in diesem Moment gehen ihnen die Augen auf und die sehen, wo sie den auferstandenen Herrn sehen, was für einen Sinn dahinter steckt. Wir müssen das immer dran denken, wenn wir unsere Bibel lesen, unser Neues Testament, unsere Evangelien, die uns berichten von den Geschichten, die passiert sind, angefangen von Weihnachten, als Jesus kommt, bis hin zum Kreuz. Die sind geschrieben von Menschen, die die Auferstehung schon erlebt haben. Die haben nicht Tagebuch geführt, versteht ihr? Also als wenn ein Lukas das alles aufschreibt, der war ja sowieso nicht dabei, der kam erst später. Aber wenn ein Matthäus das aufschreibt, wenn ein Johannes das aufschreibt, das sind nicht die Tagebuchauszüge, die sie an jedem Tag mit Jesus abends dann irgendwo aufgeschrieben haben und dann abgeheftet haben und eines Tages dann veröffentlicht haben als Buch. Sondern das sind die Erinnerungen von Menschen, die die Auferstehung erlebt haben und die hat ihren ganzen Blick auf diesen Jesus verändert. Erst die Auferstehung macht's klar, er ist wirklich der Verheißene. Und auch das Kreuz können sie jetzt begreifen. Das Abendmahl, von dem wir gleich kommen, können sie jetzt begreifen. Und selbst die Zukunft steht plötzlich in einem neuen Licht, wenn es Hoffnung gibt in diesem Jesus. Und es hat sich nicht geändert seit der Straße von Emmaus. Der Auferstandene ist der, der Hoffnung gibt. Der Auferstandene ist der, der aus all dem Dunkel des Lebens, und mag es noch so dunkel und finster und endgültig erscheinen, der da sein Licht und sein Leben reinbringt. Eine Begegnung mit dem Auferstandenen, sie ändert alles. Und dann sitzen sie also hier miteinander am Tisch. Sie brechen das Brot miteinander, ein ganz starker Moment, und dann ist Jesus auf einmal weg. Also, das passiert ja jetzt immer wieder in diesen Geschichten. Nach der Auferstehung, da taucht er mal auf und ist genauso schnell wieder weg. Es sind immer so Blitzlichter hinein in das Leben der Jünger. Und erst im Nachhinein können sie überhaupt irgendwie verstehen, auswerten, anfangen, drüber zu reden, was denn da gerade passiert ist. Die Feststellung, brannte nicht unser Herz? War es uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und dass das Verständnis für die Schrift öffnete, sagten die zueinander. Und da merkt er, also dieses Verständnis für die Schrift allein reicht nicht aus. Das ist nicht theologische Information, die sie von Jesus bekommen haben, die da den Unterschied macht. Dass er sagt, nee, wisst ihr, also ihr habt das bis jetzt alles falsch verstanden. Ich nehme euch nochmal mit in den hebräischen Urtext und ich erkläre euch die Feinheiten. Und wenn ihr das dann begriffen habt, so ganz in seiner Logik, dann könnt ihr sagen, ach so meint Gott das. Das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende findet auf einer ganz anderen Ebene statt. Brannte nicht unser Herz? Hat uns nicht dieser Mann in unserem Innersten berührt? Und erinnert euch, wir haben gerade eben eine Predigtreihe gemacht, wo es um die Reformation des Herzens geht, um Gott, der ein neues Herz verspricht. Und wir haben gerade darüber diskutiert, was es heißt, ein neues Herz zu haben, und haben die Predigtreihe damit abgeschlossen, mit der Feststellung, dass es niemand von uns selber schaffen kann, sein Herz irgendwie zu verändern. Dass wir dazu Gott brauchen, der unser Herz erneuert, der durch seinen Geist uns berührt und neues Leben gibt. Und diese Erneuerung des Herzens, sie findet genau in diesem Moment statt, als der Auferstandene in ihr Leben hineinbricht. Diese Begegnung mit diesem Mann, der mit neuem Leben, mit der Fülle des Lebens Gottes kommt, das ist es, was den Unterschied macht. Und wenn ihr euch noch erinnern könnt, dass Herz ja nicht nur Gefühle heißt. Also wenn die sagen, brannte nicht unser Herz, meinen sie nicht, haben wir uns nicht irgendwie ganz nett gefühlt, als der auch dabei war? Vielleicht weniger einsam, vielleicht irgendwie doch akzeptiert und angenommen, wo sie vorher ja auch Angst hatten. Darum geht's gar nicht. Herz ist das Zentrum des Lebens, ist das, was alles ausmacht, wo die Entscheidungen liegen, das die ganze Richtung eines Menschen bestimmt. Und das wird verändert durch die Begegnung mit dem Auferstandenen. Wenn du die kürzeste Definition von dem willst, was ein Christ ist, dann ist es die, dass es jemand, der dem Auferstandenen Jesus Christus begegnet ist. Und das verändert alles. Ein Christ ist nicht in erster Linie irgendjemand, der irgendein bestimmtes theologisches Bekenntnis unterschreiben kann und sagen, ja, das glaube ich auch so, wie es da steht. Ein Christ ist jemand, das geht viel, viel tiefer. Der hat eine Begegnung gehabt mit einem Lebendigen. Und erst das hat ihn lebendig gemacht. Erst das hat neues Leben geschenkt, hat alles neu gemacht. Und der Rest der Bibel, der Rest des Neuen Testaments ist ein Zeugnis davon, wie die Menschen, die verändert wurden aus dieser Begegnung, wie die dann auch die Welt verändern. Es ist ein Grund, warum die Apostel alles Menschen sind, die Jesus persönlich mitbekommen habt. Es gibt auch einen Grund, warum in späteren Jahren so viele Briefe geschrieben werden müssen an Menschen, die das aus zweiter Hand bekommen haben und eben nicht diese persönliche Begegnung hatten. Schaut mal, was die Menschen machen, die Jesus tatsächlich den Auferstandenen erlebt haben. Brauchst du nur in die Kirchengeschichte schauen. Da hast du Petrus, der im Zentrum des Römischen Reiches in Rom Zeugnis gibt von Jesus, dann gekreuzigt wird, mit dem Kopf nach unten berichtet die Tradition, weil er nicht so sterben wollte wie sein Herrn, weil er dachte, das ist er nicht wert. Du hast Johannes, der im hohen Alter als Apostel von Kleinasien in Ephesus stirbt. Du hast Jakobus Zebedäus, der als einer der ersten Märtyrer im Jahr 44 nach Christus in Jerusalem enthauptet wird und ein großes Zeugnis wird für alle anderen, die an diesen Jesus glauben. Du hast Jakobus Alpheus, der ebenfalls in Jerusalem getötet wurde, weil man ihn zwingen wollte, öffentlich diesem Jesus abzusagen und er sich geweigert hat, das zu tun. Du hast Judas Thaddäus, der in Nordpersien getötet wird, weil er das Evangelium bis dorthin getragen hat. Du hast Andreas, den Apostel von Kleinasien, Bartholomäus, der nach Armenien geht. Du hast Matthäus, der Apostel und Gründer der Kirche in Äthiopien wird, die es bis heute gibt. Matthias geht ans Schwarze Meer. Philippus. Entschuldigung. Philippus wird gekreuzigt in Kleinasien. Simon Kananäus. Der geht mit Judas Thaddäus nach Nordpersien. Wenn man der Tradition glaubt, war er vorher in Mauretanien, in Nordafrika und bis nach Britannien. Thomas, der Apostel von Indien. Und du siehst, wie diese Menschen die Welt bewegen. Warum? Weil sie dem Auferstandenen begegnet sind. Und das verändert alles. Und dieser Auferstandene, das ist der Jesus, der versprochen hat, dass er hier bei uns ist, heute Morgen. Das ist der Mann, der den Tod besiegt hat und uns Leben schenkt und unser Leben radikal verändern kann. Wer dem Auferstandenen begegnet ist, wenn er ins Herz berührt hat, wem sein Herz entbrannt ist in der Begegnung mit ihm, wem er das Leben verändert hat, der kann nie mehr dasselbe sein. Und jetzt muss ich noch mal ein Stück zurückgehen. Ich habe da gerade einen Sprung gemacht. Ne? Also von dieser Einladung, bleib doch bei uns, zu diesem Moment, wo Jesus schon wieder weg ist und mittendrin der Moment, als sie ihn erkennen. Sie sitzen am Tisch miteinander, Jesus bricht das Brot und dankt und teilt es aus. Man muss sehen, dass das zunächst mal eine ganz normale Geste ist. Also Brot, das Grundnahrungsmittel der damaligen Zeit, das hat jedes Essen ausgemacht. Das Brot brechen, nachdem er Gott gedankt hat, das war der normale Anfang jedes Essens. Das war eigentlich gar nichts Ungewöhnliches, was da passiert. Das ist im gleichen Abend in unzähligen Häusern in Israel auch passiert, dass einer das Brot nimmt und Gott dankt und es bricht. Und doch ist es ein Moment, der so viel auslöst in diesen Männern, dass ihnen auf einmal die Augen aufgehen. Wie könnten sie das vergessen, was nur wenige Tage vorher passiert ist, als Jesus schon mal das Brot nahm und dankte und es brach und es ihnen gibt. Und viele von euch haben das mit mir gefeiert, jetzt am Karfreitag dort oben in unserem Passaraum, haben mit mir gefeiert und neu begriffen, was Jesus hier sagt. Dass er dieses Brot teilt und sagt, stellt euch vor, so wie dieses Brot gebrochen wird, so gebe ich mein Leben. Und dann im Gegenzug, so wie ihr bekommt von diesem Brot, so habt ihr Anteil an meinem Leben. Und was wirklich spannend ist, das entgeht uns oft, ist, dass Jesus dieses Mahl letztlich zweimal feiert. Und zwar einmal vor und einmal nach dem Kreuz. Einmal vor der Auferstehung und einmal nach der Auferstehung. Und erst damit wird eigentlich die Botschaft komplett. Gott gibt uns Anteil am Leben von Jesus Christus. Das sehen wir dann am Kreuz. Gott war in Christus an diesem Kreuz, heißt es in der Bibel. Aber genauso sind wir in Christus an diesem Kreuz. Wir haben Anteil an seinem Leben, heißt wir haben Anteil an dem Leben, das gebrochen wird und das stirbt aufgrund der Schuld und Sünde dieser Welt. In ihm hängen wir dort am Kreuz. In ihm wird unsere Schuld dort am Kreuz gesühnt. So weit geht seine Identifikation mit uns, dass er uns mit hineinnimmt in seinen Tod. Das ist das, was jeder von uns bekennt, wenn er sich taufen lässt. Ich bin mit Jesus Christus gestorben und mit Jesus Christus begraben worden. Und jetzt, nach der Auferstehung, da geht's weiter. Gott gibt mir Anteil am Leben von Jesus Christus und es ist eben nicht nur das Leben, das gebrochen wird und das am Kreuz endet, sondern es ist auch das Leben, das den Tod überwindet und das triumphiert und das aufersteht. Und deswegen bekenne ich in meiner Taufe nicht nur, ich bin gestorben und begraben mit Jesus Christus, sondern ich bin auch auferstanden mit ihm. Gott schenkt mir neues Leben. Ich habe Anteil an seinem Leben, auch an der Auferstehung. Und eines Tages wird es natürlich seine ganze Fülle annehmen, wenn er wiederkommt und wenn wir ihm entgegengehen und mit ihm leben für immer. Aber schon hier habe ich Anteil an diesem Auferstehungsleben Jesu. Dieser Moment, als Jesus das Brot hier bricht, er geht mitten hinein in die Identität von dem, was Christen sind, was du und ich sind. Christen sind Menschen, die unterwegs sind mit dem Leben Jesu Christi, das er uns schenkt. Christen sind Menschen, die nicht mehr aus sich selbst leben, weil wir wissen, wozu das führt und weil es tragisch endet, sondern die unterwegs sind mit einem Leben, wo Gott uns Anteil gibt an dem Leben seines Sohnes, seines auferstandenen Sohnes. Daher kommt die Zuversicht, daher kommt die Hoffnung, daher kommt der Glaubensmut, mit dem die Menschen nachher Jesus bezeugen können. Das ist das Fundament, auf dem ich stehe, mit dem ich unterwegs bin. Die Begegnung mit dem Auferstandenen heißt, er teilt sein Leben mit mir und er tut es immer noch, hier und heute. Das feiern wir in jener Taufe, das feiern wir in jedem Abendmahl und das feiern wir letztlich mit jedem Atemzug, den wir tun, denn da atmen wir mit dem Leben Jesu Christi und so gehen wir durch diese Welt. Nur die Begegnung mit dem Auferstandenen kann Dinge verändern. Nur die Begegnung mit dem Auferstandenen kann es überhaupt möglich machen, dieses Leben zu führen, das wir tun. Und deswegen ist es so eine gute Nachricht, ohne die nichts vollständig wäre. Also ich kann den Paulus voll verstehen, der da in 1. Korinther 15 schreibt, wenn wäre Christus nicht auferstanden, so wäre unser ganzer Glaube umsonst. Aber nun ist er auferstanden, wahrhaftig auferstanden, auferstandener Jesus. Begegne uns neu. Auferstandener Jesus, du gibst uns dein Leben. Auferstandener Jesus, du berührst und veränderst uns. Du bist unsere Hoffnung. Du bist unsere Zuversicht. Du bist der Grund, auf dem wir stehen. Ohne dich sind wir nichts, aber mit dir haben wir alles. Auferstandener Jesus, dank sei dir für deinen Sieg. Dank sei dir für die Fülle, für das Leben, das du schenkst. Dank sei dir, dass du hier bist. Begegne uns heute Morgen neu. Sei uns willkommen, Herr.